Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Beim NATO-Gipfeltreffen, beim EU-Gipfeltreffen und beim Treffen der G7-Staaten heute wird es natürlich fast ausschließlich um den Krieg in der Ukraine gehen, wobei die Aspekte natürlich unterschiedlich sind. Wie kann man weiter militärische Unterstützung leisten? Wie kann man Russland mit weiteren Sanktionen unter Druck setzen? Aber auch, wie kann man Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa und vielleicht auch darüber hinaus verteilen? All das wird diskutiert werden und die Besetzung ist dabei so prominent wie nur irgendwie möglich. Caroline Born berichtet.
Joe Biden ist bereits gestern in Brüssel gelandet, um heute den Gipfelmarathon zu absolvieren. Am Morgen die NATO, dann die G7-Staaten und schließlich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, bei denen der US-Präsident zu Gast ist. Die Ukraine erhofft sich aus Brüssel mehr Hilfe. Präsident Zelensky soll zum NATO-Gipfel per Video zugeschaltet werden.
We are determined to do all we can to support Ukraine.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt an, alles zu tun, um die Ukraine zu unterstützen, beispielsweise beim Schutz gegen einen Angriff Russlands mit chemischen Waffen. Doch Stoltenberg benennt auch erneut, was die Ukraine nicht bekommt: keinen NATO-Beitritt, keine NATO-Friedensmission und keine Flugverbotszone. Denn das würde bedeuten, dass die NATO russische Flugzeuge abschießen müsste. Und eine solche direkte Konfrontation mit Russland will das Bündnis unter allen Umständen vermeiden.
So schwer es fällt, wir werden dem nicht nachgeben.
Verspricht auch Olaf Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag und versucht zu beruhigen, die NATO werde nicht Kriegspartei. Scholz hebt hervor, dass Deutschland stattdessen Ausrüstung und Munition sowie Panzer- und Luftabwehrraketen liefert, wie viele andere Staaten auch. Und die EU will die Ukraine mit weiteren 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen unterstützen. Die Ukraine wünscht sich moderne Flugabwehrwaffen und fordert neben einer Sperrung der Häfen weltweit für russische Schiffe die Energielieferungen aus Russland zu kappen. Dass es zu einem Importstopp für russisches Öl und Gas kommt, ist unwahrscheinlich, auch wenn der US-Präsident den Druck auf die EU erhöhen könnte. Nicht nur in Deutschland schreckt man vor dem wirtschaftlichen Schaden zurück. Verschärft werden könnten höchstens die bestehenden Sanktionen, von deren Wirksamkeit Bundeskanzler Scholz überzeugt ist.
Russlands Wirtschaft wankt, die Börse ist weitgehend geschlossen, die Währung ist abgestürzt, es fehlen Devisen, ausländische Unternehmen verlassen zu Hunderten das Land.
Die Reaktion aus dem Kreml: Putin will sich seine Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlen lassen.
The consequences of this war on Europe's security architecture will be far-reaching. And I'm not just talking about security in military terms, but also energy security and even food security are at stake.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor den weitreichenden Folgen des Kriegs, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei der Energiesicherheit. Um die Versorgung für den nächsten Winter zu gewährleisten, hat die Kommission Vorschläge gemacht. Ein geplantes Gesetz für eine Gasmindestreserve sieht vor, dass die Speicher bis November zu mindestens 80% gefüllt sein müssen, in den kommenden Jahren sogar bis zu 90%. Als weitere Maßnahme schlägt die Kommission eine Taskforce für den gemeinsamen Gaseinkauf vor, sowie einen Preisdeckel für Strom und Gas. Dieser Eingriff ist jedoch umstritten, weswegen die Kommission gestern lediglich die Vor- und Nachteile dargestellt hat und der Ball nun bei den Staats- und Regierungschefs liegt. Die konnten sich schon beim letzten Gipfel in Versailles nicht einigen, wie die EU am besten auf die hohen Energiepreise reagieren soll. Und so könnte das Thema auch diesmal für lange Diskussionen sorgen.